Ich wünsche euch einen gesegneten Abend. Der liebe Norbert hat mir meine Frage schon weggenommen. Aber es ist gut, jetzt weiß ich schon mal, dass ihr eine gesegnete Woche hattet bisher. Und es ist mein Gebet, dass Gott uns auch jetzt wieder ansprechen wird, dass der Heilige Geist in unsere Herzen spricht. Ich möchte auch ganz herzlich die begrüßen, die jetzt heute Abend noch zu uns gestoßen sind, die jetzt vielleicht die Woche noch nicht Zeit hatten, aber jetzt unter uns sind, seid auch ihr herzlich willkommen. Wer hat mit Gott gekämpft und gewonnen? Das ist eine gute Frage, oder? Jakob ist ein Paradebeispiel. Gab sicherlich andere, oder? Wir haben diese Woche einige Erfahrungen gehört in den Vorträgen. Ihr sicherlich untereinander euch erzählt, wie ihr vor Herausforderungen stand. Und wisst ihr, es gibt einen, sicherlich viele Beispiele in der Bibel, aber es gibt einen Charakter, der mich immer wieder fasziniert, über den ich oft nachdenke, und das ist Mose. Warum Mose? Ich stelle mir Mose immer vor, als er mit dem Volk Israel über 3 Millionen Leute aus Ägypten ausgezogen ist. Und es war ja nicht einfach irgendein Volk gewesen. Hatte der Mose es immer einfach gehabt? Nicht, oder? Wie schwer tun wir uns manchmal, wenn wir vielleicht eine kleine Gruppe führen müssen von vielleicht 3 Leuten oder 30 Leuten. Und der Mose musste über 3 Millionen Menschen führen. Dabei wurde Mose den Israeliten ja geschickt. Nicht einfach so, sondern mit einer besonderen Verheißung. Mose wurde von Gott direkt zu den Israeliten geschickt mit einer besonderen Verheißung der Befreiung. Wir kennen die Geschichte von Israel, wir gehen sie jetzt nicht ganz durch, aber wie wir heute Morgen schon gelesen haben in 2. Mose Kapitel 3, als Gott dem Mose sagte, geh zu den Israeliten und sag ihnen, stell dich ihnen mir vor als der ich bin. Ich bin, der Schöpfer, der Allmacht hat, der Kraft hat. Gehe zu den Israeliten und sage ihnen, ich bin, der ich bin. Du kommst mit einer Verheißung der Befreiung. Und die Israeliten erleben Gottes Macht. Die Israeliten sehen, wie die Plagen in Ägypten ausgegossen werden. Die Israeliten sehen, wie sie Erlösung finden in diesem Tumult der Drangsalszeit, wie sie geschützt sind dadurch, dass sie das Blut des Lammes nehmen und an ihre Türpfosten malen, als ein Zeichen dafür, dass sie geschützt sind. Und Israel zieht aus, aus Ägypten, kommt zum Schilfmeer, zum Roten Meer. Dort lagern sie und wir kennen die Geschichte, wie der Pharao und die Armee ihnen im Nacken sitzen. Wie sie hinten dran so quasi zu spüren sind schon. Und die Israeliten fragen sich, was sie tun sollen. Aber Mose geht voran. Mose mit seinem Beispiel des Glaubens und mit seinem Beispiel als geistlicher Führer geht voran und Israel schreitet im Glauben durch das Rote Meer. Eine Riesenerfahrung, oder? Ich glaube, eine der Erfahrungen, wenn wir uns das mal aussuchen dürften, was wir erleben wollten, ich möchte jetzt nicht unbedingt die Armee des Pharaos unbedingt im Nacken sitzen haben, aber so eine Erfahrung mal zu machen, zu sehen, wie der Gott Israels, dieser Gott des Alten Testamentes, wenn er heute in unserer Zeit auf einmal so ein Wunder tun würde, oder? Das Meer zu spalten. Israel erlebte eine Riesenerfahrung. Und dann lesen wir 2. Mose Kapitel 15. Nachdem sie diese Erfahrung gemacht haben, lesen wir ab Vers 1. Damals sangen Mose und die Kinder Israels dem Herrn diesen Lobgesang und sprachen. Also nicht alleine Mose, sondern die ganzen Kinder Israels. Ich will dem Herrn singen, denn hoch erhaben ist er, Ross und Reiter hat er ins Meer gestürzt. Der Herr ist meine Stärke und mein Lobgesang und er wurde mir zum Heil. Das ist mein starker Gott. Ich will ihn preisen. Er ist der Gott meines Vaters. Ich will ihn erheben. Und wir lesen dann, wie dieser Lobgesang Israels weitergeht. Aber kurze Zeit später, in Vers 22, es ist nicht lange her, lesen wir, danach ließ Mose Israel vom Schilfmeer aufbrechen, dass sie zur Wüste Sur gezogen. Und sie wanderten 3 Tage lang in der Wüste und fanden kein Wasser. Da kamen sie nach Mara. Aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken, denn es war sehr bitter. Daher nannte man es Mara, Bitterkeit. Die Israeliten machten auf einmal nach dieser Riesenerfahrung, die sie gemacht haben, mit diesem Hintergrund sind sie auf der Reise und machen eine bittere Erfahrung. 3 Tage in der Wüste. Ich weiß nicht, ob schon mal einer von euch in der Wüste war. Als ich vor ein paar Jahren in Texas war und ich dort rumfuhr mit dem Auto und ich das Fenster aufmachte, ich habe gemerkt, sobald ich das Fenster aufmachte, war es noch heißer, also habe ich das Fenster wieder zugemacht. 3 Tage ohne Wasser und so kommen sie in diese Quelle und das Wasser ist bitter. Sie machen eine bittere Erfahrung. Und das Volk, Vers 24, es murrte gegen Mose und sprach, was sollen wir trinken, Mose? Er aber schrie zum Herrn und der Herr zeigte ihm ein Holz. Das warf er ins Wasser. Da wurde das Wasser süß. Dort gab er ihnen Gesetz und Recht und dort prüfte er sie. Vers 27. Und sie kamen nach Elim. Dort waren 12 Wasserquellen und 70 Palmbäume. Und sie lagerten sich dort am Wasser. Die Israeliten waren auf dem Weg vom Roten Meer. Und sie machten ihre Tagesreise und kamen nach Mara und hatten dort ihre bittere Erfahrung gehabt. 3 Tage lang ohne Wasser. Was meint ihr, wie weit Elim weg war? Kann es mir einer sagen von euch? Ich weiß es selber nicht. Aber es sieht nicht aus, als wäre es weit weg, oder? Sieht nicht aus, ob es viele Kilometer oder Meilen waren. Sie kommen nach Mara, sie sind am Dürsten. Hatten sie nicht gerade erlebt, wie Gott sie befreit hat? Hatten sie nicht gerade erlebt, wie die Plagen ausgegossen waren, wie das Meer sich geteilt hat? Wie sie einen Mose geschickt bekommen haben mit der Verheißung der Befreiung? Und was machten sie? Sie fingen an zu murren. Sie murrten gegen ihren Führer. Sie murrten gegen Mose. Dabei war Elim wie weit weg? In Sichtweite. Elim war in Sichtweite. Die Verheißung war immer noch da, oder? Dass Gott sie führt. Elim war nicht weit weg. Elim war sozusagen gerade um die Kurve gewesen. Die Verheißung, dass Gott immer noch da ist und um sie kümmert, war in Sichtweise gewesen. Aber Israel, sie fingen an zu murren. Und der Paulus ergreift dieses Bild im Hebräer, Kapitel 3, wieder auf, indem er dort berichtet, ab Vers 8, so verstockt eure Herzen nicht, wie in der Auflehnung am Tag der Versuchung in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten. Sie prüften mich und sahen meine Werke 40 Jahre lang. Darum wurde ich zornig über jenes Geschlecht und sprach, immer gehen sie in ihrem Herzen in die Irre und sie haben meine Wege nicht erkannt, sodass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Nun, was war das für eine Ruhe, in die Gott sie hineinführen wollte? Wir haben heute Morgen etwas darüber gelernt, für die, die heute Morgen in meinem Seminar waren. Haben wir gelernt, dass es eine geistliche Ruhe ist. Ja? Es war nicht einfach irgendeine Ruhe, eine Ruhe, die wir selber produzieren können, sondern eine geistliche Ruhe, die Gott beabsichtigt hatte. Wo Jesus sagte, schaut mal, die Wolkensäule, bei Tag und Nacht das Feuer und die Wolkensäule. Und Jesus sagt ihnen, schaut doch mal, vertraut mir doch. Ihr habt gerade diese große Erfahrung gemacht, ihr seid in Mara. Auf einmal erlebt ihr nach dieser großen Erfahrung etwas Bitteres. Aber schaut mal, Elim ist direkt um die Ecke, oder? Ich bin immer noch bei euch, vertraut mir. Und Jesus sagt, dass er geistliche Ruhe schenken will. Kommt her alle zu mir, die ihr müde und beladen seid. Und so lesen wir weiter in Hebräer Kapitel 3, Vers 17. Über wen war er aber 40 Jahre lang zornig? Waren es nicht die, welche gesündigt hatten, deren Leiber in der Wüste fielen? Welchen schwor er aber, dass sie nicht in seine Ruhe eingehen sollten, wenn nicht denen, die sich weigerten zu glauben? Und wir sehen, dass sie nicht eingehen konnten wegen ihres Unglaubens. Das Volk Israel tat sich sehr, sehr schwer. Wenn ihr mit mir nochmal in 2. Mose 16 nun geht, das Volk hörte nicht auf zu murren. 2. Mose, Kapitel 16, und wir lesen dort ab Vers 1. Nachdem sie die Erfahrung gemacht hatten, dann nach Elim zu kommen, ja, nachdem sie erst diese bittere und dann aber diese süße Erfahrung gemacht haben mit Gott, 70 Palmbäume, 12 Wasserquellen, Vers 1. Und sie brachen auf von Elim und die ganze Gemeinde der Kinder Israels kam in die Wüste Sin, die zwischen Elim und Sinai liegt. Könntest du dort auf dem Bild sehen. Am 15. Tag des 2. Monats, nachdem sie aus dem Land Ägypten gezogen waren. Und die ganze Gemeinde der Kinder Israels murrte gegen Mose und gegen Aaron in der Wüste. Warum murrten sie, wenn wir in der Geschichte weiterlesen? Diesmal war es das Essen gewesen. Ja? Sie fingen an zu murren, hatten gerade die Erfahrung gemacht und sie hatten von Mara, von dieser bitteren Erfahrung, nichts gelernt. Sie hatten von Elim, von dieser süßen Erfahrung, nicht gelernt. Aber darf ich euch mal eine Frage stellen? Hat Gott nicht gewusst, dass Elim kommt? Gott hat gewusst, oder, dass Elim kommt. Gott schickte Mose mit der Verheißung der Befreiung. Aber immer wieder auf dem Weg stolperten die Israeliten, wo Gott sagte, schaut mal, Elim ist in Sichtweite. Und jetzt brecht er von Elim auf zum Berg Sinai. Er meinte, ich lasse euch wieder im Stich. Und Gott sagt, es ist direkt um die Ecke. Direkt um die Ecke. Ist es nicht so, dass manchmal Gott in unserem Leben sagt, schau mal, wo du gerade steckst. Du bist vielleicht gerade in Mara, in einer bitteren Erfahrung, die du gerade durchmachst. Aber meinst du, dass ich dich verlassen habe? Schau mal weiter, schau mal um die Ecke. Siehst du nicht, dass Elim in der Nähe ist? Vergiss nicht, wie ich dich in der Vergangenheit geführt habe. Halt noch ein bisschen fest an dem, was ich dir versprochen habe. Aber ist es nicht auch so, nicht nur für die Vergangenheit, sondern auch für die Zukunft, dass Gott uns immer noch eine Ruhe schenken möchte? Ist es nicht Gott, der in diesen letzten Tagen versprochen hat, dass er einer besonderen Gruppe in eine besondere geistliche Ruhe führen möchte? Wir haben heute Morgen darüber gelernt, dass der Sabbat eigentlich das Zeichen ist für diese besondere Ruhe, die Gott darstellt. Der Tag, der deshalb heilig und gesegnet ist, der Ruhe schenkt, der erquickt, weil Jesus Christus selber in diesem Tag ist. Weil seine Gegenwart diesen Tag so heilig macht, so erquickend macht, so Freude schenkt. Und die Verheißung ist immer noch da. In Hebräer Kapitel 4 zeigt Gott uns dieses Beispiel. In Hebräer Kapitel 4 zeigt er dieses Beispiel mit dem Sabbat als das Zeichen dafür, in seine Ruhe hineinzugehen. Und er verspricht immer noch für diese Zeit, wo das moderne Israel am Murren ist, wo das moderne Israel vielleicht in Mara steht, die bittere Erfahrung macht und denkt sich, Herr, wo ist Elim? Wo sind die 12 Wasserquellen und die 70 Palmbäume? Hebräer Kapitel 4, Vers 1. So lasst uns nun mit Furcht darauf bedacht sein, dass sich nicht etwa bei jemand bei euch herausstellt, dass er zurückgeblieben ist, während doch die Verheißung zum Eingang in seine Ruhe noch besteht. Wisst ihr, manchmal kommen wir doch an einen Punkt, wo wir vielleicht irgendwo enttäuscht sind, oder? Vielleicht enttäuscht über mich selber, weil ich mir gedacht habe, jetzt habe ich Gott wieder enttäuscht. Oder? Schon mal erlebt? Schon mal dieses Adam und Eva Erfahrung gehabt? Mich vor Gott lieber zu verstecken, weil ich auf einmal merke, dass ich nackt bin? Aber wisst ihr, was ein viel größeres Wunder ist, als das, dass Gott einen zu 70 Palmbäumen und 12 Wasserquellen führt? Ein größeres Wunder ist, was Gott gemacht hat, als dass er das Rote Meer geteilt hat? Wisst ihr, worüber der Satan sich am meisten wundert? Dass du und ich heute hier bin. Wisst ihr warum? Ellen White, sie sagt uns, dass es für Satan das größte Wunder ist, wenn ein Mensch sich bekehrt. Und meine Lieben, es ist ein Wunder. Wir vergessen das manchmal, wenn wir hier hinkommen und sind schon seit Jahren vielleicht im Adventismus oder damit groß geworden. Aber wisst ihr, dass jeder einzelne von uns eigentlich ein Wunder ist, dass er hier sitzt? Dass es ein Wunder ist, dass Gott einen Menschen, wenn ich an meine eigene Geschichte oder denke an eure Geschichte. Viele von euch kennen meine Geschichte, ja? Ihr wisst, wie ich aus der Heavy-Metal-Szene gekommen bin. Wie ich aus Alkohol und, na, ich erzähle es jetzt auch nicht alles auf, aber wie Gott mich rausgeholt hat, ich wundere mich manchmal heute noch jeden Morgen, wenn ich aufwache, danke ich Gott dafür, wo er mich rausgeführt hat. Wisst ihr, dass es ein viel, viel größeres Wunder ist? Aber wisst ihr, was ich eigentlich damit sagen will? Meint ihr, wenn sich irgendjemand da befindet in Mara, wo er sich in einer bitteren Erfahrung fühlt, meint ihr, dass der Gott des Himmels, der ich bin, wo er dich hier aus der Gosse rausgezogen hat, wo er jahrelang um dich gekämpft hat, meinst du, dass er jetzt in dem Moment, vor allen Dingen jetzt in diesen letzten Tagen, wo er ein besonderes Volk vorbereiten will, jetzt an dir aufhört zu kämpfen? Glaubst du, dass er jetzt, wo er dich von da hinten hier hingebracht hat, schon aufhört, um dich zu ringen? Mein lieben Gott möchte uns aus Mara rausführen. Er möchte uns nach Elim führen. Aber Gott sagt, halt fest. Ich habe dir die Verheißung der Befreiung gegeben. Du magst Mara-Erfahrungen machen, aber schau um die Ecke. Ja? Schau weiter, Elim kommt. Die Verheißung ist da. Wir dienen einem Sieger. Und Gott sagt uns, soweit wir die Bedingungen erfüllen, wir gehen nochmal in 2. Mose Kapitel 15, in unsere Geschichte hinein. Und Gott sagt, soweit wir die Bedingungen erfüllen, verspricht er uns dort in Vers 25, 2. Mose Kapitel 15, Vers 25, er aber schrie zum Herrn, und der Herr zeigte ihm ein Holz, das warf er ins Wasser, da wurde das Wasser süß, und dort gab er ihnen das Gesetz und Recht und dort prüfte er sie. Und Gott spricht zu ihnen und sagt, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, eifrig gehorchen wirst und tust, was vor ihm recht ist und seine Gebote zu Ohren fasst und alle seine Satzungen hältst, so will ich keine der Krankheiten auf dich legen, die ich auf Ägypten gelegt habe, denn ich bin der Herr, dein Arzt. Gott sagt, halte fest an meinen Verheißungen. Denn die 12 Wasserquellen und die 70 Palmbäume, sie lagern sich dort am Wasser. Nun ist das jetzt ein Wohlstandsevangelium? Ist das jetzt eine Joel Osteen-Predigt? Dass immer alles gut wird? Gott will, dass es euch gut geht und ihr reich seid? Haben wir nicht diese Woche gehört von vielen Herausforderungen? Ich glaube, eine Geschichte, die mir sehr hängen geblieben ist, wie die meisten wahrscheinlich von euch auch ist, obwohl ich später kam, aber ich hörte sie noch kurz, wie Brian und seine Frau ihre 2 Kinder verloren haben im Autounfall. Ich kann mir nicht vorstellen, was das für ein Schmerz ist. Ich habe selber noch keine Kinder. Aber wie er das beschrieben hat, konnte ich es vielleicht ein bisschen nachvollziehen, was das für ein Schmerz sein muss. Ich bin selber noch nie durch so eine Erfahrung gegangen, auf einmal seine zwei toten Kinder dort liegen zu sehen. Das alles mitzubekommen vor Augen. Aber wir haben die Geschichte gehört, wie er erzählt hat, wie Gott diese Geschichte gebraucht hat für ihn selber. Ja? Für ihn selber und für seine Frau gebraucht hat, dass es tatsächlich dieses Schlimme am Ende sogar als ein Segen sich herausgestellt hat. Manche verlieren sogar ihr eigenes Leben und jetzt ein himmlisches Elim auf sie wartet. Aber uns ist nicht versprochen worden, dass Christsein immer bedeutet, sich in Elim zu befinden. Christenheit ist nicht immer wirklich ein Bett ausgebreitet mit Rosen. Es gibt so einen schönen Spruch von Ellen White. Im Englischen sagt sie, no cross, wer weiß es? No crown. Kein Kreuz, keine Krone. Wir werden erleben Situationen, manche von euch haben es vielleicht schon erlebt, andere ältere Generationen, wie sie gehungert haben, was wir gar nicht kennen. Ich kenne das nicht, zu hungern. Manche von uns glauben, weil sie mal 5 Stunden nichts essen müssen, hungern sie. Und sie fangen an zu murren wie die Israeliten. Aber zum Glück liegt immer irgendwo was rum, schnell zum Reinschnappen, oder? Manche machen sich Sorgen für ihre Zukunft, wie ich vielleicht meine Familie in Zukunft ernähren kann. Weil wir wissen, dass Krisen in diese Welt kommen werden. Aber sagt Jesus uns nicht in Lukas Kapitel 21, dass das all diese Sachen sind, wo die Heiden sich Sorgen drum machen? Hat Gott uns nicht Verheißung geschickt, der Befreiung? Wir wissen, dass Prophetie sich an der Zeit rasch wirklich am Erfüllen ist. Ich glaube persönlich auch, dass wir in den nächsten Jahren große Umwälzungen erleben werden, dass wir irgendwann davor stehen werden, dass das Mahlzeichen des Tieres kommen wird und dass wir nicht mehr kaufen oder verkaufen dürfen. Aber ist es nicht ein Test, dass Gott jetzt in dieser Zeit noch unsere Herzen prüft und uns offenbart, damit wir selber sehen, wo unser Mangel ist? Ist das, weil Gott draufdrückt? Weil er sagt, ich will, dass ihr eine Mara-Erfahrung macht? Oder ist es, weil Gott sich vielleicht denkt, ich will dich segnen? Ich habe dir eine Verheißungsbotschaft geschickt des Segens. Meine Lieben, wir alle brauchen Mara-Erfahrungen. Wir alle brauchen diese bitteren Erfahrungen in unserem Leben. Wenn ich an mein eigenes Leben denke, in den letzten Jahren gab es Herausforderungen, vor denen ich manchmal stand, wo ich gemerkt habe, wie Gott mich durchgebracht hat durch diese Herausforderungen. Und wie jeder von euch auch heute stehe ich wieder vor anderen Herausforderungen. Ich habe in den letzten 1,5 Jahren, letzten 2 Jahren erleben dürfen, dass wenn man versucht, in Liebe auch Gottes Wahrheit zu bringen und zu predigen, erlebt habe, wie man von den eigenen Geschwistern manchmal, glaube ich, aus falschen Gründen eigentlich angegangen wird. Und wie Leute versuchen, einen irgendwo zu stoppen. Aber Gott sagt, schau nicht nach Mara, schau nach Elim. Gestern haben wir eine Einladung bekommen, nach Honduras zu kommen, in ein paar Monaten. Und da habe ich gestern Abend im Internet nachgeschaut, ich habe es meiner Frau noch gar nicht erzählt. Da habe ich gelesen, dass Honduras einer der gefährlichsten Länder dieser Welt ist. Ich habe es mir bis jetzt aufgespart. Hat die gefährlichsten Städte dieser Welt. Vielleicht eine Mara-Erfahrung, vielleicht sehr bitter, oder? Aber Gott hat gesagt, ihr sollt dorthin kommen, um Gottes Wort zu predigen. Dort sind junge Leute, die müssen Gottes Botschaft wieder hören. Wo anders Türen zugehen, öffnet Gott wieder Türen. Und Gott sagt, schau, in Honduras gibt es auch ein Elim. Und wir wissen schon, dass wir auch den Strand besuchen werden. Nach getaner Arbeit. Wir machen Mara-Erfahrungen, wir machen Elim-Erfahrungen. Diese Tage hat mich ein junger Bruder hier gefragt: Timo, hättest du gedacht, vor einigen Jahren, wenn du zurückschaust, dass du dort einmal so stehen wirst, wo Gott dich jetzt hingebracht hat? Ich habe gesagt, nein, ich hätte das auch nicht erwarten können, wie Gott immer wieder natürlich Schwierigkeiten da waren und die hören nicht auf, aber Gott immer weiter mir gelernt und beigebracht hat, festzuhalten, um die Ecke zu schauen, nicht bei Mara stehen zu bleiben, bei dieser bitteren Erfahrung, sondern nach Elim zu blicken. Zu gucken dort, wo die Verheißung sich erfüllen wird, dass Gott nicht aufgibt mit mir. Wo er mich einmal rausgezogen hat, hört er jetzt nicht auf, in diesen letzten Tagen an mir zu kämpfen und mit mir zu arbeiten. Und deshalb brauchen wir, meine Lieben, persönliche Erfahrungen. Wir haben nicht die Zeit heute dafür, aber wenn ich in die Erfahrung meiner Frau denke, wie sie für 25 Jahre Kämpfe hatte mit dämonischen Mächten und Gott sie aber nach über 25 Jahren herausgezogen hat aus dieser Situation, wo sie Selbstmordversuche und alles Mögliche hinter sich hatte, sie aber sagen kann heute nach 25 Jahren: Gott, ich danke dir, dass ich diese Erfahrung hatte. Ich wäre vielleicht nicht heute hier, wo ich bin. 25 Jahre lang Mara-Erfahrung. Das war ziemlich bitter. Zu einem anderen Zeitpunkt wird auch diese Geschichte einmal erzählt. Aber es zeigt uns, dass wir in dieser Zeit, in der wir jetzt leben, dass wir danach ringen müssen, nach dieser persönlichen Erfahrung für uns selber mit Gott. Wir brauchen, glaube ich, mehr praktisches Evangelium. Ich glaube, dass wir sehr gut sind in Theorie, dass wir sagen, okay, ja, ich kenne Gottes Wege, und dann zitieren wir Psalm 77 und sagen, ja, Gottes Wege sind im Heiligtum. Ich kenne das Heiligtum, ich kann es erklären. Aber haben die Juden nicht auch das Heiligtum gekannt? Haben sie es nicht sogar gebaut, aber nicht verstanden, worum es eigentlich ging? Wir müssen über die Theorie hinausschauen. Jesus war sehr gut darin, nicht bei Theorie zu bleiben, sondern vorauszuschauen, sehr praktisch zu sein. Jesus war sehr gut darin, praktisch mit Menschen umzugehen. Es gibt diese schöne Geschichte in Johannes Kapitel 5, wo Jesus unterwegs war von Galiläa, auf dem Weg nach Galiläa, und er durch Samarien kommt, wieder ein heißer Tag, ja. In Samaria kommt er dort an diesem Brunnen, ihr kennt die Geschichte. Und dort kommt diese Frau um 12 Uhr mittags an diesem heißen Tag, wo sie vielleicht keiner beobachten kann, keiner sieht, weil wir schon wissen, was mit ihr los war. Und sie kommt an diesem Brunnen und fängt an, ihr Gefäß, ihren Krug runterzulassen und tief runterzulassen in diesem Brunnen. Vielleicht war nicht viel Wasser an dem Tag drin, weil es vielleicht sehr heiß war. Jesus wartete schon dort. Johannes 4, danke schön. Johannes 4. Und Jesus wartete dort schon und war am Dürsten. Und die Frau ließ es runter und Jesus fragte sie oder bat sie: Diesmal war es Gott, der eigentlich bat, gib mir zu trinken. Und wir kennen das Gespräch, als Jesus anfängt, mit ihr zu reden. Und im Verlaufe des Gespräches kommen so gewisse Themen auf. Und Jesus fragt sie dann irgendwann nach dem Getränk und er trinkt und die Frau schöpft Wasser. Was macht Jesus in diesem Moment? Auf einmal fängt er an, in irgendeinem gewissen Moment das Gespräch umzulenken. Und worüber spricht er? Über ihren Mann, oder? Sagt er: Bring deinen Mann. Komisch, oder? In so einer Situation. War einmal ganz das Thema gewechselt und Jesus sagt: bring mir deinen Mann hierher. Und Jesus wusste natürlich, was er tut. Das hat die Frau gemacht. Hat ein bisschen erzählt, dass sie keinen Mann hat. Jesus sagte: Ja, hast du richtig gesprochen. Waren noch andere Männer, oder? Und dann fängt sie an, irgendwann in dem Gespräch abzulenken, fängt sie an, Fragen zu stellen, wo wir dann anfangen, wo wir eigentlich beten sollen. Ob an dem Platz oder an dem Platz beten sollen. Und das, was Jesus angesprochen hat, so der Pharao, diese Armee, diese Sünde irgendwo, dieser Druck sitzt dieser Frau vielleicht irgendwo im Nacken. Jesus kam an diesem Tag an diesem Brunnen und hat auch tief den Krug runtergelassen. Aber nicht in diesem Brunnen, sondern Jesus hat angefangen, tief zu graben bei dieser Frau. Tief gegraben. Und auf einmal hat er was entdeckt und hat es vorgebracht. Und der Frau fast sozusagen wirklich ins Gesicht gehalten. War sicherlich eine Mara-Erfahrung, oder? War sicherlich bitter. War sicherlich nicht schön, dort zu sitzen. Und auf einmal sitzt mir da jemand gegenüber, den ich gar nicht kenne. Und der nennt etwas, was so ganz tief da unten in meiner Seele irgendwo steckt. Was vielleicht nicht viele Leute wissen. Und er kramt es raus und stellt es hin. Und ich glaube, die meisten, wenn wir so etwas erleben, ist es oft nicht so, dass wir uns genau wie Adam, wie wir eben sagten, wieder verstecken. Dass wir unseren, nein, wir haben jetzt keine Feigenblätter, aber dass wir uns irgendwie abdecken. Aber wisst ihr, was die Frau gemacht hat? Die Frau hat etwas erkannt, was sehr schlau war. In Johannes Kapitel 16, wenn ihr mit mir mal aufschlagt, Johannes Kapitel 16, dort lesen wir in Vers 8, Johannes Kapitel 16, Vers 8. Und wenn jener, der Heilige Geist, und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht. Wisst ihr, der Heilige Geist ist so, in dieser Situation hat er bei dieser Frau gewirkt, wie so jemand, der im Untertagebau arbeitet. Ja? Tief gegraben dort in diese Seele hinein und hat etwas rausgeholt und Jesus präsentiert es ihr. Und die Situation, die diese Frau hat, sie kann sich jetzt entscheiden, was mache ich damit? Sie entscheidet sich und versteht, okay, es ist der Heilige Geist, der dieses Problem, diese Mara-Erfahrung hier gebracht hat. Die Frau schreckt nicht zurück, obwohl sie erstmal ablenkt noch, aber sie entscheidet sich im Laufe des Gespräches, dass sie sagt, ja. Und Jesus kommt und sagt, er gräbt es raus und hält es in unser Gesicht und sagt, schau mal, guck mal, wie lieblos du wieder warst. Hättest netter zu deinen Eltern sein können. Schau mal, hättest eben anders vielleicht bei deiner Frau reagieren können. Und Gott fragt uns, was machst du damit? Was machst du jetzt damit, als ich es rausgekramt habe und ich zeige es dir? Und wir müssen uns entscheiden, erfahren wir das als eine bittere Erfahrung oder schauen wir nach Elim und sagen, okay, Herr, danke. Danke, Herr, dass es dein Heiliger Geist war, der dieses Problem, diese bittere Erfahrung hervorgebracht hat in meinem Leben. Dass ich dir, Herr, jetzt sagen kann und mich entscheiden kann, Herr, ich gebe es dir. Wenn ich das sehe, wie es rausgegramt wurde, ich sehe meinen Charakter, wie er wirklich ist, dass ich einfach nur sage, das ist das, wie ich bin. Und ich kann sagen, Herr, nimm es bitte. Bitte nimm es, lass mich teilhaben an deiner Erfahrung. Und so sagte Jesus der Frau am Brunnen, ich bin's, mit dem du redest. Und wir wissen, wie die Frau reagiert hat. Der Dreck muss raus, meine Lieben. Der Dreck muss ausgekramt werden. Und Jesus fragt, ob wir es aufgeben wollen. Denn Jesus selber in seinem eigenen Leben sehen wir das Beispiel, wie er jeden Gedanken in Gefangenschaft gebracht hat zum Vater. Alles das, was da war, dass er es abgegeben hat an den Vater. Und Hebräer Kapitel 4, Vers 15 sagt uns, dass Jesus in allem versucht worden ist, wie wir, doch ohne Sünde. Und wir kennen die Geschichte, als Jesus verklärt wurde, als er dort auf dem Berg steht und Mose und Elia sieht, wir haben diese Woche auch darüber gesprochen. Aber einige Zeit später, nachdem diese Verklärung geschehen ist, kam die bitterste Mara-Erfahrung. Der bittere Kelch kam für Jesus. Und uns gesagt, dass die letzte Generation hier auf Erden, die 144.000, durch eine Zeit der Trübsal gehen wird, wo sie einen bitteren Kelch trinken werden. Gott hat mir gezeigt, dass er seinem Volk einen bitteren Trank gegeben habe, um es zu reinigen und zu läutern. Es ist ein bitterer Trank und sie können ihn durch Murren, durch Klagen und durch Unzufriedenheit noch bitterer machen. Doch jene, die ihn auf solche Weise annehmen, müssen einen anderen Trank bekommen. Denn der erste hatte nicht die beabsichtigte Wirkung auf das Herz. Und wenn der zweite noch nicht wirkt, müssen sie noch einen anderen bekommen und noch einen, bis die beabsichtigte Wirkung eintritt oder sie bleiben unreinen, unfältigen Herzens. Ich sah, dass der bittere Trank aber durch Geduld, durch Ausdauer und durch Gebet versüßt werden kann. Was hätten die Israeliten in Mara machen müssen? Geduldig sein, oder? Ausdauernd sein. Den Blick nicht verlieren, dass Elim kommt. Beten. Und dass er die beabsichtigte Wirkung auf die Herzen derer haben, die ihn auf solche Weise annehmen. Dadurch wird Gott geehrt und verherrlicht. Es ist nichts Geringes, ein Christ und von Gott als Eigentum angenommen und bestätigt zu sein. Und uns ist gesagt, und wir haben das gelernt diese Woche, dass diese letzte Generation hier auf Erden die erste Frucht darstellt. Weil sie gerungen haben, weil sie Tag und Nacht gerungen haben und als der Heilige Geist gewirkt hat in ihrem Leben, dass sie es abgegeben haben, in Gefangenschaft gebracht haben zu ihrem Herrn. Sie haben Tag und Nacht gerungen in dem Moment, wo der Pharao und seine Armee im Nacken sitzt. Sie befinden sich in Jakobs Angst, wo Esau im Nacken sitzt, wo nicht sicher ist, ob wirklich jede Sünde dort vergeben ist. Aber deshalb hat Gott uns jetzt Gnadenzeit gegeben. Und in dieser Zeit der Trübsal ist es nötig, dass wir uns untereinander ermutigen und stärken. Die Versuchungen Satans sind jetzt größer als je, denn er weiß, dass er wenig Zeit hat und dass bald jeder Fall entweder zum Leben oder zum Tod entschieden sein wird. Jetzt ist nicht die Zeit, unter Entmutigung und Prüfung zusammenzubrechen, sondern wir müssen in all unseren Trübsalen aushalten und dem allmächtigen Gott Jakobs vertrauen. Meine Lieben, ich habe diese Woche zwei Zitate geteilt in dem Seminar, die ich mit euch noch einmal lesen möchte. Diese Gedanken von Ellen White gehen mir nicht aus dem Kopf. Sie sagt, die uns bevorstehende Zeit der Trübsal und Angst wird einen Glauben erfordern, der Mühsal, Verzug und Hunger erdulden kann. Einen Glauben, der nicht wankt, wenn er auch schwer geprüft wird. Die Gnadenzeit wird allen gewährt, um sich auf jene Tage vorzubereiten. Jakob siegte, weil er ausdauernd und entschlossen war. Sein Sieg ist ein Beweis von der Kraft anhaltenden Gebets. Alle, die sich wie er auf die Verheißungen Gottes stützen und ebenso ernst und standhaft sind, wie er es war, werden gleich ihm Erfolg haben. Möchtest du ein Jakob sein? Wer aber nicht willens ist, sich selbst zu verleugnen, vor Gott Reue zu zeigen und lange und ernstlich zu beten, wird seinen Segen nicht erlangen. Vor einigen Tagen lag ich wieder im Bett und dachte über dieses Zitat nach, weil ich selber mich versucht habe zu reflektieren, habe ich Gott gebeten: Herr, ring ich wirklich im Gebet wie Jakob? Wenn ich das, wenn der Heilige Geist das dort vorbringt aus dem Brunnen meiner Seele und mir zeigt, wie ich noch bin. Ringe ich wirklich im Gebet darum, dass dieser Schmutz aus meinem Charakter herauskommt? Ich habe gebetet: Herr, lehr mich zu beten, wie Jakob gebetet hat. Lehr mich zu beten, wie Jakob gerungen hat. Wisst ihr, was der nächste Moment, der nächste Gedanke war, der kam? Oh, da könnten ja dann Probleme auftreten. Da könnten ja Schwierigkeiten kommen, wenn ich sowas bete. Weil ich weiß ja, Gott benutzt Schwierigkeiten. Will ich das wirklich? Will ich diese Mara, diese bittere Erfahrung wirklich haben? Aber dann dachte ich wieder daran, Moment mal, sagt die Bibel uns nicht, dass Sünde eine Täuschung ist? Dass Sünde etwas ist, was uns betrügt? Mit Gott ringen, wie wenige wissen, was das ist. Mit Gott ringen, wie wenige wissen, was das ist. Wie wenige Seelen haben mit heftigem Verlangen vor Gott ausgeharrt, bis jede Kraft aufs Äußerste angespannt war. Wie wenige halten sich in unerschütterlichem Glauben an die Verheißungen Gottes, wenn die Wogen der Verzweiflung, die keine Sprache beschreiben kann, über den Bittenden hereinbrechen. Meine Lieben, ich muss manchmal auch daran denken, an die Zeit unserer Pioniere. Es begeistert mich immer wieder, das zu studieren, Adventgeschichte zu studieren. Zu sehen, wie die, was die durchgemacht haben, wie die mit Gott gekämpft haben, wie die sich für Gott eingesetzt haben. Zu sehen, wie die unsere Pioniere in der Zeit noch vor 1844, als sie durch diese Enttäuschung hindurchgegangen sind. Aber was ist mit denen geschehen, die nicht in Mara stehen geblieben sind? Waren es viele, die nach Elim weitergeschaut haben? Fast alle sind in Mara stehen geblieben. Haben nicht weiter nach Elim geschaut. Es war eine kleine Gruppe, die weitergeblickt hat und mit einem Licht gesegnet worden ist, weil sie sich gedemütigt hatten vor Gott und gerungen haben im Gebet. Wie sie studiert haben, ihre Bibeln studiert haben. Und wie sie mit einem Licht gesegnet worden sind nach dieser heftigen, großen Krise und Enttäuschung. Und wir kommen in eine Zeit der Krise, die uns bevorsteht, wo wir ringen müssen. Die Kraft Gottes, meine Lieben, ist aber nicht geringer. Seine Kraft, das sah ich, würde heute genauso freigegeben wie einst. Und jetzt merkt euch mal und brennt euch diesen Satz ein. Es ist die Gemeinde Gottes, die ihren Glauben verloren haben, zu beanspruchen, ihre Energie, um zu kämpfen, wie Jakob es tat und ausschrie, ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Ausdauernder Glaube ist ausgestorben. Es muss in den Herzen von Gottes Volk wiederbelebt werden. Es muss ein Beanspruchen der Segnungen Gottes geben. Glaube, lebendiger Glaube, wird immer zu Gott und Herrlichkeit führen. Unglaube abwärts zu Dunkelheit und Tod. Und als ich das gelesen habe, habe ich Gott gebeten, nein, ich will keine Angst davor haben. Ich möchte lernen zu beten, wie Jakob gebetet hat. Wie er mit Gott gerungen hat im Gebet und wie er gewonnen hat. Das ist das, meine Lieben, was ich möchte. Als ich vor einigen Jahren, 2010, zum Adventismus kam und ich irgendwann merkte, ein paar von euch kennen diese Geschichte, aber ich möchte sie noch abschließend kurz erzählen. Als ich in diese erste Ruhe hineingekommen bin, in diese geistliche Ruhe und ich Freudensprünge machen konnte, Jesus kennengelernt zu haben, einen wirklich lebendigen Gott kennengelernt zu haben, der mich liebt, der all die Jahre um mich gekämpft hat, um mich dort rauszuholen, ich irgendwann in meiner ersten Freude merkte, ich meinen Weg mit Jesus hatte und merkte, dass auf einmal alle wieder wach. Und ich irgendwann hinter mich blickte und dachte, was ist das? Und ich sah, dass jemand dort auf meinem Rattenschwanz stand. Mir ist irgendwann aufgefallen, dass an all den Sünden, an denen ich teilgehabt habe, in meinem Leben, dass sich irgendwann so diese sündigen Neigungen gebildet hatten, wie so ein Rattenschwanz hinten dran. Und dass der Satan immer wieder kam und er wusste, dass ich in diesen Bereichen schwach war und er draufgetreten ist. Eine der größten Schwächen, die ich mir angeeignet habe, meiner Sündhaftigkeit war, und ich danke Gott heute, dass ich mit aller Freiheit so etwas erzählen kann, obwohl meine Frau und meine Schwiegereltern hier sitzen, aber sagen kann, wie Jesus mich befreit hat von einer Sache, wo ich mit gerungen habe. In meinem Leben bevor Jesus habe ich mich sehr viel mit, wie viele Männer das machen, und ich bin dankbar, dass ich das heute frei ansprechen darf, weil ich keine Liste aufstellen will, sondern weil ich dir helfen will. Ich habe mich sehr viel mit Pornografie hatte ich zu tun, sehr viel Selbstbefriedigung. Und als ich dann gläubig wurde und mir Jesus irgendwann meine Erfahrung gezeigt hat, dass das nicht richtig ist, was ich dort tue, und ich gemerkt habe, wie der Satan da immer draufgetreten ist, ich habe irgendwann angefangen zu kämpfen und zu ringen und habe gesagt, Herr, ich verstehe, dass das nicht richtig ist. Ich möchte das gerne ablegen. Es ist ein bisschen schwierig vielleicht für Frauen nachzuvollziehen, aber ihr habt auf euren Bereichen andere Herausforderungen. Aber für einen Mann, der Christ wird und möchte so etwas ablegen, der so da drin tief drin war, ihr könnt mir glauben, es ist ein heftiger, heftiger Kampf. Ich war ganz stolz, als ich irgendwann da mal 10 Tage erlebt habe, dass ich das mal 10 Tage nicht gemacht habe. Da war ich ganz stolz auf mich. Aber auf einmal bin ich wieder gefallen in diese bittere Erfahrung. Und irgendwann waren es mal 2 Wochen, mal 2 Monate, mal 3 Monate und ich dachte so, super, aber ich bin wieder zurückgefallen. Und ich war enttäuscht und wollte mich eigentlich wieder vor Gott verstecken und dachte so, ach, ich schäme mich eigentlich, was soll ich jetzt noch Vergebung erlangen? Aber war es nicht der Heilige Geist, der es wieder vorbrachte und mir zeigte, Timo, ich möchte dir vergeben und ich will, dass du es mir abgibst? Und so habe ich Gott weiter gebeten und gerungen. Und so gab es eine Erfahrung, die ich in diesem Laufe dann gemacht habe, wo ich gemerkt habe, dass auf einmal wieder, ich beschreibe das wie so eine Käseglocke, die über mich gekommen ist, sich auf mich gesetzt hat, so pff, und ich ein solch starkes Verlangen hatte, diesem Drang nachzugeben. Und es war wirklich massiv. Und ich bin auf meine Knie gegangen und ich habe angefangen zu beten, habe aber in dem Gebet gemerkt, dass ich eigentlich will ich das ja tun. Und ich kam mir vor wie so ein Heuchler, ja. Aber ich habe Gott gesagt, hey, ich kann nicht, aber helf mir irgendwie bitte. Aber habe gemerkt, dass es irgendwann, habe ich ja gebetet und habe gesagt, jo, gut, ich habe ja jetzt gebetet, bin wieder aufgestanden, bin leider wieder rückfällig geworden. Dann ging es wieder eine Zeit lang gut und kam wieder die gleiche Situation. Käseglocke. Bin wieder auf meine Knie gegangen, habe angefangen, Verheißungen Gottes zu beten. Ich habe gesagt, Gott, das muss doch irgendwie, das kann doch nicht einfach nur immer Theorie sein. Das muss doch irgendwie mal wirklich praktisch möglich sein, dass ich diese Erfahrung mache. In dem Moment habe ich angefangen zu singen. Ich habe ein paar Lieder von der Neplett-Familie gesungen. Amen für eure Ministry. Ich habe gesungen und gebetet. Und wisst ihr, was mir auf einmal geholfen hat, dieser Gedanke, die Bibel sagt, die Sünde ist eine Täuschung. So wie diese Käseglocke gekommen ist und habe ich gemerkt, wenn ich jetzt dranbleibe, dieser Druck kam ja nicht, ich habe das ja nicht rangezogen jetzt, ja? Es kam auf einmal. Ich habe gesagt, das muss doch wieder weggehen. Gesungen, gebetet. Irgendwann habe ich gemerkt, dass dieser Druck, der so stark war, auf einmal leichter und leichter und leichter wurde. Das war nicht das letzte Mal, dass die Käseglocke kam. Ich habe diese Erfahrung festgehalten. Bis an einen Tag, und das war für mich so wichtig zu sehen, dass Gott, und das ist, glaube ich, das, wofür wir beten müssen, das ist mir jetzt letztens ganz praktisch aufgegangen, wir brauchen feste Überzeugungen. Gott hat mir auf einmal eine feste, wirklich, mir war das ja alles klar hier oben, ja, schon irgendwo von der Theorie. Aber die Erfahrung zu machen, praktisch im Gebet, im Singen, und dann die Erfahrung gehabt zu haben, dass es auf einmal dieser Druck wieder weggegangen ist, bis der Tag kam, Elim kam, die 70 Palmbäume und die 12 Wasserquellen kamen. Und ich stand dort und erlebte, nach dieser bitteren Erfahrung in Mara, wie die Freiheit gekommen ist und ich Gott lobte und danke bis auf den heutigen Tag. Und ich dankte Gott, dass bevor ich meine Frau kennengelernt hatte, diese Erfahrung gemacht zu haben, befreit zu sein von etwas, wo du vielleicht steckst und zu kämpfen hast mit Zigaretten, wo du vielleicht steckst und zu kämpfen hast mit dem Alkohol, wo du vielleicht zu kämpfen hast in einer Situation und es nicht schaffst, 5 Stunden mal nichts zu essen. Es ist egal, sucht es euch aus. Ich weiß, wir haben alle unsere Probleme auf unseren Bereichen und wir sollen uns, haben wir gerade eben gelesen, in dieser letzten Zeit besonders stärken und ermutigen. Und Gott sagt, ringt. Und es ist, meine Zeit ist abgelaufen, aber gib mir noch 2 Minuten. Wisst ihr, es ist eigentlich nichts Neues. Wir kommen manchmal auf diese Camp-Meetings und ich bin Gott sehr dankbar und ich habe eine gesegnete Zeit diese Woche gehabt mit euch. Aber manchmal erwarten wir auch irgendwie wie so eine Wunderformel, ja, die wir dann hören. Aber wenn wir in das Leben Jesu hineinschauen, sehen wir nicht alles das, was wir brauchen, um gerecht zu sein aus dem Glauben? Wenn wir uns das Leben Jesu als Beispiel nehmen, zu gucken, wie hat er mit dem Vater genau gelebt? War da irgendwas in dem Leben Jesu, was er anders benutzt hat? Kam er irgendwie auf diese Welt mit so einem Obi-Koffer oder Hagebau oder was alles gibt, ich will keine Werbung machen, mit irgend so einem extra Werkzeug, was wir nicht haben? War es nicht das Gebet? War es nicht das Bibelstudium? War es nicht das Weiterzugeben, das Licht der Welt zu sein, was er gelernt hatte? An den anderen zu denken und nicht an mich selber? Wenn ich da sehe, dass Jesus keine Wunderformel eigentlich hatte, dann zeigt es mir doch auch, dass wenn es heißt, dass wir gerecht werden, das Richtige tun aus dem Glauben heraus, kann es dann sein, dass es irgendwo der Aspekt des Glaubens ist, der mir dort irgendwo noch zu schwach ist? Dass ich die Verheißungen, die hier sind auf der Seite, um gerecht gemacht zu werden, damit Gott mich gerecht sprechen kann. Der Glaube als Schlüssel, Jesus hatte kein extra Werkzeug. Ich mag dieses Bild hier. In den Gebetsraum gehen und aus dem Gebetsraum wieder herauskommen. So süß wie die kleinen Katzen sind, aber wir müssen wirklich zu dem Löwen werden. Meine Lieben, der Gerechte wird aus Glauben leben, sagt die Bibel uns. Der Glaube ist der Schlüssel. Und die Bibel sagt uns in Römer 12, Vers 3, dass Gott jedem Menschen ein Maß an Glauben bereits gegeben hat. Da ist keiner, der sagen kann, ich kann nicht glauben. Lasst jeden Menschen ein Lügner sein, aber Gott nicht. Gott hat gesagt, er hat jedem Menschen ein Maß an Glauben bereits gegeben. Und der Petrus sagt uns jetzt, es liegt jetzt an uns, in 2. Petrus Kapitel 1, was wir diesem Glauben hinzufügen. Und das dürfen wir üben. Und Gott hat uns ganz einfache Mittel gegeben, wo er uns aber zeigt, wir müssen lernen, die zu perfektionieren. Zu lernen, in einer perfekten Beziehung zu Jesus zu stehen. Meine Lieben, wer hat mit Gott gekämpft und gewonnen? Wer ist ein wahrer Israelit? Möchtest du gerne, dass dein Name geändert wird? Meine Lieben, der Gerechte wird aus Glauben leben und er wird geborgen durch die Zukunft gehen.